Guten Tag und herzlich willkommen. Das ist der Tonmitschnitt zu den 8. Finanzgesprächen an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein am 4. April 2019 unter Leitung von Professor Dr. Hartmut Walz.
Schönen guten Abend. Fühlen Sie sich ganz, ganz herzlich willkommen. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir Sie hierher locken konnten. Wir sind in der Agenda schon voll drin. Begrüßt haben wir die Referenten, würde ich jetzt vorstellen. Danach wird jeder von uns 10 Minuten, ziemlich diszipliniert, 10 Minuten Input geben, damit Sie so das Spektrum mal von dem Thema kennenlernen. Dann haben wir eine Viertelstunde Pause mit Brezeln und Bananen und Getränken und der Möglichkeit, auch informell ein wenig das Thema auszutauschen. Und danach, Sie sehen hier schon das Arrangement, stehen wir Ihnen zur Verfügung für eine konstruktive Fragerunde mit kurzen Fragen und sehr prägnanten, kurzen Antworten auch. So, die Vorstellung der Referenten in aller Kürze hier unter uns ist, würden Sie kurz aufstehen, sich einfach mal zeigen, Herr Dominik Riedl, er ist der Geschäftsführer von Just ETF. Ich weiß nicht, ob dieses Publikum Sie so gut kennt wie meine Studierenden. Also meine Studierenden, Finanzleute, Bankleute, die kennen Sie alle. Und hin und wieder erwische ich einen, der in meiner Vorlesung auf Ihrer Seite ist. Das finde ich nicht gut. Gut finde ich, dass Sie jetzt heute mal live bei uns sind. Dann Herr Markus Weiß, Geschäftsführer, Deputy Head von Vanguard. Danke, dass Sie gekommen sind. Vanguard heißt auf Deutsch Vorhut und ich habe im Januar an ein Gründungsmitglied von Ihnen, der verstorben ist, aber im hohen Alter, habe ich eine humorvolle Widmung, ein Dankeschön geschrieben im Finanzblog. Ja, er gilt als der Vordenker des Indexfonds. Vielleicht sagen Sie da auch noch 3, 4 Sätze dazu. Dankeschön, Herr Weiß. Und last, aber wirklich not least, Herr Kanzler. Christoph Kanzler, Deutschlandchef von Dimensional, für das Thema Assetklassenfonds. Da sage ich jetzt auch gar nicht mehr viel dazu, das können Sie viel besser und überzeugender als ich. Ja, damit wären wir voll im Thema. Wir Deutsche legen im Schnitt schlecht an. Wir sind gute Sparer, wir sind schlechte Investierer, schlechte Anleger. Über 2,4 Billionen Das ist 2, und dann danach hinter der 4 noch 11 Nullen. Unsere Spareinlagen liegen unverzinst, im schlimmsten Fall mit kleinen Negativzinsen, liegen die einfach so rum. Und auf der anderen Seite gibt es eine Menge Anlagevehikel, bei denen auch die scheinbare Rendite durch Risiken oder durch überhöhte Kosten wegfallen. Ich habe gar keine Lust, den Fokus auf diese ganzen schlechten Dinge zu richten. Erstens mache ich Ihnen schlechte Laune, zweitens führt es wahrscheinlich zu Nasenbluten. In meinem Blog nehme ich das gerne im Kauf. Aber heute wollte ich einen konstruktiven Abend haben mit Leuten, die bestimmt hart, aber fair miteinander diskutieren werden, aber in Schulnoten gedacht zwischen 1 und 1 bis 2 sind. Und da können wirklich die Experten dann streiten, ob das eine noch ein bisschen besser ist als das andere oder nicht. Aber auf alle Fälle sind ETFs Produkte, die sehr, sehr transparent sind, sehr, sehr kostenarm und überschaubar. Und die kleinen Differenzierungen, über die werden wir uns dann jetzt noch unterhalten. Der Begriff ETF ist nicht geschützt. Das heißt, man kann relativ viele Dinge ETF nennen. Und wenn Sie einfach die Worte mal so auf der Zunge zergehen lassen, dann ist es eben kein eidgenössisches Turnfest, wie Google bei der ETF-Suche sagt. Es ist auch nicht die Europäische Transportföderation oder die European Trading Foundation, was ich alles noch harmlos finde. Was ich dann nicht mehr lustig finde, auch wenn Sie jetzt gleich lachen werden, ist, wenn eben Bankberater ihrem Kunden sagen, ja, das ist die Abkürzung für extrem teure Fonds. Und das habe ich nicht erfunden, sondern das hat ein geschätzter Kollege von mir am eigenen Leib erlebt, dass man ihm sagt, um Gottes Willen, nein, nein. Aber wir haben da ganz tolle Zertifikate für Sie. Also ETF steht für Exchange Traded Fund. Und wenn wir das jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, heißt es, es ist börsengehandelt und es ist ein Fonds. Was nicht dabei steht, ist, dass es ein Indexfonds ist. Wenn Sie aber Definitionen in unterschiedlichen Publikationen lesen, auf Internetseiten lesen, dann steht da eben immer börsenfähige Indexfonds. Und es ist eigentlich auch nicht so falsch, denn vor 10 Jahren waren das alles Indexfonds. Und heute sind noch, ich würde sagen, 95% sind es wirklich die ETFs, börsengehandelte Indexfonds. Aber eigentlich steckt es in dem Verständnis nicht drin und Sie können einen aktiven, traditionellen Fonds, also einen Fonds, dessen Vermögen von einem Fondsmanager verwaltet wird. Und dieser Fondsmanager, so gut er kann, versucht eben dann Ihnen ein schönes Ergebnis zu bringen und vielleicht den Index zu schlagen. Der kann sich ETF nennen. Und im Augenblick ist es so, dass viele Leute bei ETF sowas von unvorsichtig werden, sofern von euphorisch sind. ETFs sind immer gut, dass natürlich hier diese, sagen wir, 5% schwarze Schafe es sehr, sehr leicht haben. Es ist auch noch zu sagen, ETFs heißt nicht automatisch, dass die sich auf Aktien beziehen. Die meisten, wenn sie ganz ehrlich sind von Ihnen, denken bei ETFs an Aktien-ETFs. Man sollte aber nicht übersehen, dass es einen sehr, sehr großen Markt auch für Anleihe-ETFs gibt und man kann auch über Edelmetalle und Rohstoffe kann man auch dieses Vehikel nennen. Es ist dann ganz korrekt gesagt meistens ein ETC, ein Exchange Traded Commodity, was ein bisschen juristisch was anderes ist, auch von der Bonität her eine andere Wirkung hat. So, ich würde jetzt meine folgenden Äußerungen, weil ich auch auf die Rücksicht nehmen möchte, die eben noch nicht so tief im Thema drin sind, dann möchte ich mich auf die 95% beziehen und nicht auf die paar Aktiven und auch bewusst nicht auf die, die invers sind. Sie können nämlich mit einem ETF auch gerade umgekehrt auf fallende Preise, auf fallende Aktien, fallende Anleihen spekulieren. Und ich möchte nicht auf die gehebelten Produkte eingehen. Ich denke, die Leute unter Ihnen, die mit diesen Instrumenten arbeiten wollen, die sind fortgeschritten und die wissen hoffentlich, was sie tun. Ja. Ich denke, ich gebe es ehrlich zu, ich bin ein bisschen präfremd, ich denke an den seriösen Langfristanleger, ja, der Zeit und Ruhe hat und der vielleicht auch die Transparenz schätzt und dass er sich nicht jeden Tag drum kümmern muss. So, dann sehen Sie, Sie haben hier einen Kostenvorteil. Der Kostenvorteil beträgt etwa den Faktor 5 bis zu 10 gegenüber traditionellen aktiven Fonds und das geht mittel- bis langfristig einfach zugunsten Ihrer Rendite oder umgekehrt beim aktiven Produkt an Ihrer Rendite runter. Die treuen Seelen unter Ihnen, viele Gesichter erkenne ich ja wieder, haben das Scheingefecht zwischen dem Buchautor Michael Ritzau und mir erlebt hier auf der Bühne, wo wir das Konzept der aktiven Fonds zerlegt haben. 7 Nobelpreisträger mittlerweile haben wir mit der Kapitalmarktforschung eindeutig bewiesen, dass aktives Management sich im Schnitt nicht auszahlt und vor allem hektisches und intensives nicht. Sie können damit sehr, sehr breit diversifizieren, da werden die Referenten noch mehr dazu sagen. Sie haben ein sehr liquides Produkt, das ist auf alle Fälle bei einem ETF börsentäglich handelbar, also innerhalb eines Börsentages sogar häufig und es ist bei dem nicht börsengehandelten Produkt einmal am Tag zumindest verkäuflich und das ist völlig ausreichend. So, und Sie haben, das ist ganz, ganz wichtig, ein Sondervermögen, das heißt bei einem traditionellen ETF, der nicht mit Derivaten arbeitet, das sind weltweit gesehen 98%, es sind in Deutschland etwas weniger, vielleicht 80%, haben Sie also 100%igen Sondervermögen. Und bei denjenigen, die mit Derivaten sich helfen lassen, wir werden auf das Thema mit Sicherheit auch noch eingehen, die Kollegen werden das tun oder in den Fragen werden wir das tun. Man kann mit Derivaten auch die Wertentwicklung vom Index abbilden. Da haben Sie eine Garantie bei den europäischen Fonds, dass Sie 90% Sondervermögen haben und maximal 10% wird eben durch Forderungen, durch Verträge abgebildet. Diese 10% werden noch gesichert, sie werden auf mehrere Partner verteilt. Also ich persönlich habe damit kein Problem. Ich habe auch persönlich geswappte ETFs. So, und Sie können eine Einmalanlage durchführen oder Sie können auch einen Sparplan machen, ganz, ganz wie bei anderen Sparprodukten und Fonds. Am Anfang eines Semesters mögen manche Studierenden meine Eigenschaft nicht sehr viel mit Venn-Diagrammen zu zeigen. Was Sie hier sehen, ist also ein Venn-Diagramm, das entwickle ich jetzt so. Am Ende vom Semester mögen es die allermeisten. Okay, die anderen sind vielleicht nicht mehr da, Verluste sind immer. Also Venn-Diagramm ist gelebte Mengenlehre. Venn-Diagramme sind nicht komplex, aber wenn der Sachverhalt komplex ist, haben sie eine Visualisierung, die diese Komplexität aufzeigt und sie können sortieren. Also wichtig ist, diese Felder, die jetzt entstehen, die ich jetzt baue, die werden nicht notwendigerweise alle belegt sein. Es könnte mal sein, dass so eine Schnittmenge oder Untermenge nicht belegt ist. Und auch wenn sie belegt ist, ist es keine Aussage, ob es relevant ist. Sie stellen fest, was brauche ich, was ist für mich relevant, was ist für mich interessant. So, und dann sehen Sie, ich gehe ganz bewusst nochmal einen Schritt zurück, den reinen ETF, der also, von dem wir wissen, dass er ganz, ganz sicher börsennotiert ist. Er könnte aber auch, diese 5%, aktiv sein. Dann gibt es den Indexfonds, der ganz, ganz sicher nicht börsennotiert ist, aber der ganz sicher einen Index, einen Wertpapier- oder einen Assetpreisindex abbildet. Und dann sehen Sie hier eine wunderschöne Schnittmenge. Und da ist also, sagen wir mal, 90% dessen, was uns interessiert, da drin. Das heißt, Sie haben sowohl den Indexträger, die Indexorientierung, als die Börsennotierung. Und dann gibt es den Asset-Klassenfonds, den ich zumindest anerklären möchte. Der Herr Kanzler wird es nachher viel genauer machen. Und Sie sehen, da gibt es immer noch eine riesige Schnittmenge. Aber der Asset-Klassenfonds könnte zum Beispiel auch aktive Elemente haben. Ja, und insofern können die große Schnittmengen haben, aber auch Dinge außerhalb voneinander. So, warum Zertifikate? Eine ganz klare Folie mit Abgrenzung. Ich schätze an den ETFs, dass sie einen riesengroßen Teil haben von Angeboten, die wirklich gut verständlich sind. Man kann das auf einem Kundeninformationsdokument von zwei Seiten normalerweise, von den Ausnahmen abgesehen, sehr, sehr schnell darstellen und auch verstehen. Sie haben ein Sondervermögen. Hätte Lehman Brothers ETFs begeben und keine Zertifikate verkauft, dann hätten die deutschen Sparer, die 1,2, 1,3 Milliarden Euro verloren haben, dann hätten die heute noch ihr Geld. Sie haben geringere ausgewiesene Kosten, dazu muss ich glaube ich nicht sagen, und Sie haben so gut wie keine versteckten Kosten, so gut wie keine. Auch ein ETF kann Kosten haben, die nicht direkt erkennbar sind, zum Beispiel für die Swap-Verträge. Es gibt keine Taschenspielertricks, die leider bei den Zertifikaten völlig üblich sind. Ich habe in der Vorbereitung dieses Abends mal bei Wikipedia nachgeschaut, bei Investmentzertifikaten, und hatte eine helle Freude, dass auf der Wikipedia-Seite für Anfänger schon davor gewarnt wird, dass es viele Zertifikate gibt, die nicht den Performance-DAX abbilden, sondern den Kurs-DAX, die sie also Jahr um Jahr um Jahr an den Dividenden nicht teilhaben lassen. Ja, das ist einer der einfacheren Taschenspielertricks. Sie haben keine Fehlanreize im persönlichen Vertrieb, weil es gibt entweder keinen persönlichen Vertrieb oder Sie haben einen Vertrieb über Honorarberater, wo Sie bestimmte Fehlanreize eben nicht haben. Und die geringere Vielfalt, die Herren werden es nachher ein paar Zahlen nennen, ich würde mal so grob als mehr oder weniger Laie sagen, 1700 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Produkte, das ist relativ überschaubar noch, da kann man schön filtern mit Just-ETF-Hilfe zum Beispiel, im Vergleich zu 1,5 Millionen Zertifikaten. 1,5 Millionen. Wer braucht 1,5 Millionen? So, ich möchte kurz darauf hinweisen, dass es da eine Möglichkeit gibt, das zu ummanteln. Also wenn Sie den Sparprozess zur Altersvorsorge verwenden möchten, wenn Sie wirklich langfristig denken und planen können, dann empfiehlt sich so eine Ummantelung. Steuerliche Argumente treten dabei auch zutage, sollten es aber nicht dominieren. Ich bin sehr, sehr kritisch mit Fondspolicen, die eigentlich ein tolles Produkt wären, wenn sie nicht unverschämt teure Kosten hätten. Und da gibt es eben als Alternative die Netto-Police. Ich habe in meinem Buch ein Kapitel geschrieben, das Beste oder nichts. Also entweder Sie wählen so eine Netto-Police und ansonsten bleibt nicht sehr viel übrig, was da empfehlenswert ist, ganz einfach wegen den Kosten. Bei der Netto-Police haben Sie Mandelkosten von 0,2% oder ab 0,2% und zwar bei laufender Besparung. Bei einer Einmaleinzahlung könnte es noch günstiger werden. Und Sie können entweder in ETFs oder in Indexfonds oder in Assetklassenfonds einsparen. Ja, und da sehen Sie auch hier die überschaubaren Kosten. Sie können damit breitestmöglich diversifizieren und Sie können auch zum Beispiel je nach Lebenszyklus den Aktien- und Geldmarktanteil variabel gestalten. Ich empfehle halt, das nicht nur im Hinblick auf Steuern zu machen, sondern eben insgesamt abzuwägen, und man kann ja manchmal auch das eine tun, ohne das andere zu lassen, also zum Beispiel einen Teil seiner Vorsorge flexibel halten und aber einen Basisteil in so einem günstigen Nettoprodukt machen. Ja, also das muss man sehr, sehr individuell und zielgruppenadäquat sehen, auch im Hinblick auf erbschaftssteuerliche und versorgungsrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten. Und man kann natürlich sagen, ein Versicherungsvertrag nimmt Flexibilität, man kann aber auch sagen, er schafft Verbindlichkeit. Ja, er schafft ein bisschen Disziplin, manche brauchen die Disziplin, also das möchte ich auch respektieren. So, ich bin auf meiner letzten Folie schon. 5 inhaltliche sollten es nur sein. Sie lesen und hören vielleicht ganz, ganz üble Sachen über ETF. Viel Feind, viel R. Ich nenne das die Verteufelung von ETFs. Ich mache die schon deswegen misstrauisch, weil die überwiegend aus der Ecke der aktiven Fonds kommen, die natürlich die als natürliche Fressfeinde sehen. Ich habe die in 2 Klassen geteilt, nämlich einmal die Argumentation, die Struktur oder die Konstruktion von ETFs sei unsicher, würde den Anleger womöglich schädigen. Und die zweite Klasse ist, sie würden das gesamte Finanzsystem unterhöhlen. In aller gebotener Kürze die Argumente jeweils mal auf einen Blick gleich. ETFs machen Wertpapierleihe. Antwort, ja, richtig. Aktive Fonds auch. Also entweder sie verzichten auf die Produkte insgesamt oder sie kommen vielleicht, so wie ich, zum Ergebnis, egal ob sie Wertpapierleihe möchten oder nicht, dass es so schlimm nicht ist. Und wenn Sie es wirklich hassen, dann sagen Sie bei einem ETF, ich wähle einen aus, der die Wertpapierleihe nicht durchführt. Der kostet dann ein bisschen mehr, ist aber immer noch sehr preiswert und Sie können die Wertpapierleihe dann für Ihr Geld ausschließen. Dann, dass die eben Derivate oder Swaps zur Indexnachbildung benutzen. Hier hatte ich schon gesagt, ich persönlich habe kein Problem damit. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat auch gesagt nach ihrer Prüfung, sie haben auch kein Problem damit. Ich kenne sehr gute, seriöse Berater, die sagen, nein, das empfehlen sie ihren Kunden nicht. Sie sagen, Kunde, wenn du ETFs haben möchtest, nimm halt nur welche, die keine Swaps verwenden. Das war die Geschichte mit den 90% oder 100%. Danke fürs Nicken. Ja, und dann eben die Gefahr von Auswüchsen bei einzelnen ETFs, bei Nischenprodukten. Ja, es gibt ETFs, die sich auf ganz illiquide Grundlage, Basis, wir sagen Assets richten. Und es kann sein, dass der ETF leichter handelbar ist, leichter liquider ist, als das Asset, das zugrunde liegt. Das sind Ausnahmen. Und wenn mir dann so jemand mit Schaum vorm Mund sagt, Herr Walz, und wir hatten in der Finanzkrise eine Situation, da war dieser ETF 7 Minuten nicht handelbar. Sag ich, wow. Dann warte ich 8 Minuten. Ja, also wer von Ihnen würde in Ihrer Anlagestrategie gestört, wenn ein ETF 7 Minuten nicht handelbar ist? Ja, genauso wie ich dann höre, ja, diese Aktie oder dieses Papier könnte man 500 Mal pro Sekunde handeln. Bin ich auch beeindruckt und denke, das ist ja klasse, was mache ich jetzt? Ja, das kann ich ja gar nicht so schnell. Ja, Sie sollen das auch nicht, Herr Walz, das macht der Algorithmus. Gut, okay, also Sie sehen, da ist war bei mir an der falschen Adresse. Ja, und Gefahr von Auswüchsen bei einzelnen ETFs mag es geben. Ich habe recherchiert, schlimme Sachen habe ich nicht gefunden und es sind wirklich ganz, ganz exotische Dinge. Ja, es ist halt so, dass es einen Wildwuchs, eine Vielzahl von Indizes gibt. Wenn Sie ein seriöser, langfristig orientierter Anleger oder Anlegerin sind, dann werden Sie diese Produkte eh nicht raussuchen. So, jetzt kommen wir zur Gefährdung des globalen Finanzsystems. Da kommen solche Argumente, ja, wenn jeder auf der Welt sein Geld in ETFs anlegen würde und das noch gleichzeitig. Ja, wenn sie alle gleichzeitig in den gleichen Bus gestiegen wären, um hierher zu fahren, dann wäre er aber voll geworden. Ja, dann heißt auch, ja, die ETFs, die haben 20-25% Marktanteil. Ich kenne keine seriöse, wissenschaftlich standhaltende Analyse, die das nachweist. Ich kenne aber Gegenthesen von Kollegen, die sagen, ja, der Anteil ist eher so bei 1-2%. Also da müsste man noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Ich kann überhaupt nicht sehen, dass wir die Kapitalallokation behindern oder gefährden. Ja? Und angenommen, der Anteil der ETFs würde wirklich steigen, dann können die aktiven Fondsmanager richtig zeigen, was sie drauf haben und Überrenditen erzielen. Ja? Ich freue mich, das mal zu erleben. Dann das nächste eben, passive Anlagen würden nicht kontrollieren, also die würden keinen ausreichenden Einfluss bei den Hauptversammlungen ausüben. Ja, mag sein, das machen aber die aktiven Fonds häufig auch nicht. Und seitdem ich das Argument kenne, habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe jetzt also hier meine Stimmrechte bei der BASF-Hauptversammlung am 5.5. habe ich meinen Zettel abgegeben. Ja. Ich bin da 2-3 Mal hingegangen, dann habe ich gemerkt, der Wurstsalat schmeckt mir nicht so und meine Frau sagt immer, da sind Zwiebeln drin. Und ja, da habe ich meine Stimmrechte auch verfallen lassen. Also das sind Dinge, ich nehme die ernst. Und da muss vielleicht der Gesetzgeber auch Anreize schaffen oder Strukturen schaffen, dass sie ihre Stimmrechte dann an irgendeinen gemeinnützigen Verein abtreten, wo Professoren, die im Ruhestand sind, so in 30 Jahren dann, dass sie dann ehrenamtlich die Stimmrechte verwalten oder sowas. Ja, da könnte man verschiedene Vereine machen, dann konkurrieren die gegeneinander und müssen transparent sein. Also anonymes Eigentum ist ein Thema, sehe ich ein. Ja? Muss man gar nicht drüber streiten, aber das Thema haben nicht die ETFs angefangen, sondern das ist das Thema eigentlich überhaupt mit Fonds, auch mit aktiven Fonds. Und wenn der Anteil insgesamt größer wird, dann müssten wir da uns mal überlegen, was wir machen. Und dann eben, dass sie mit dieser ETF-Idee ein Geschäftsmodell haben, mit dem sie skalieren. Also ob in dem ETF 500 Millionen liegen oder 2,5 Milliarden oder 5 Milliarden, das ändert eigentlich kaum was. Ja, man gibt den Faktor in die Excel-Tabelle ein und alles andere ist automatisch gleich. Ja, es gibt auch eine Menge skalierbarer Geschäftsmodelle, wie wir wissen, Apple, Google, Amazon und so weiter. Und jetzt ist halt die Frage, wollen wir alle skalierbaren Geschäftsmodelle verbieten oder finden wir wettbewerbsrechtliche Möglichkeiten, das irgendwie in den Griff zu kriegen? Alles in allem aus meiner Sicht keinerlei Argumente, die jetzt uns als Anleger, als Endkunde davon abhalten sollten, das Instrument zu benutzen und kein Argument, um das irgendwie schlecht zu reden. Soweit mein Teil. Dankeschön.
Ja, sehr schön, dass Sie alle hier sind. Vielen Dank, dass ich hier sein darf heute, um Just ETF kurz vorzustellen und auch für den ETF eine Lanze zu brechen. Just ETF, wir sind das größte ETF-Portal Europas. Jetzt gibt es mittlerweile seit 8 Jahren. Wir sind ein deutsches Unternehmen, mittlerweile mit Sitz in der Nähe Tübingen. Wir helfen Ihnen dabei, ETF-Strategien zu vergleichen, zu analysieren. Und das machen wir, indem wir Ihnen Portfolio-Tools zur Verfügung stellen, die sich an Selbstentscheider richten oder aber auch an Berater, um damit intelligent ETF-Portfolios zu bauen und sie aber auch im Nachgang zu überwachen. Wir geben Ihnen auch Ideen mit an die Hand in Form von Musterportfolios. Da verstehen wir uns als Supermarkt. Wir haben nicht die 3 Superstrategien, die alle anderen schlagen, sondern wir wollen Ihnen aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt, wie man mit ETFs umgehen kann. Und da haben wir von Multi-Asset-Portfolios bis reine Aktien, Dividenden-Portfolios, alles im Angebot, was Sie analysieren und kopieren können. Wir bieten Ihnen auch eine umfangreiche ETF-Suche an. Das ist wohl das meistgenutzte Tool bei uns auf der Seite. Da finden Sie alle in Europa zugelassenen ETFs für deutsche Anleger, insbesondere die, die auch an der deutschen Börse gehandelt werden. Und Sie können sie kinderleicht mit wenigen Klicks in der Performance, in den Ausprägungen, wie wir eben gehört haben, da gibt es ja einige, vergleichen. Wir haben auch Anlageleitfäden gebaut, die es nochmal einfacher machen, Fragen zu beantworten, wie investiere ich jetzt mit ETFs in Deutschland oder wie investiere ich mit ETFs in dividendenstarke Aktien. Und nicht zuletzt schreiben wir auch immer wieder Artikel, Wissensartikel über ETFs, alles, was wir so in unserer täglichen Arbeit lernen. Wir sind zu fünft. Das packen wir in leicht verständlicher Sprache auf Internetpapier sozusagen. Das können Sie da nachlesen. Wir haben aber auch Videos, die wir bei uns zur Verfügung stellen, um Ihnen zu helfen, das Thema ETF besser zu verstehen. ETFs, die Erfolgsgeschichte unter den Anlageprodukten der letzten Jahre. Hier sehen Sie einmal, wie sich das Ganze entwickelt hat. ETFs gibt es in Europa seit 2000. Die Statistik reicht jetzt nicht so weit zurück, aber mittlerweile gibt es weltweit über 6.300 ETFs. Über 4,6 Billionen US-Dollar sind mittlerweile in ETFs investiert. Und warum ist das so? Ich sage mal, Fonds werden verkauft, ETFs werden nachgefragt. Und warum? Wir haben schon viele Gründe heute gehört. ETFs sind sehr einfach. Ja, ich kaufe einfach den Markt. Dafür stehen ETFs in der einfachen Ausprägung. Ich kann einen weltweiten Aktienindex kaufen, ich kann den DAX kaufen. Ich kann aber auch deutlich speziellere Sachen damit machen, was wir gleich sehen werden. Sie sind die Kostenführer unter den Anlageprodukten. Sie sind aber auch die Transparenzführer unter den Anlageprodukten, das auch teilweise mal zum Nachteil wird, weil wenn man so transparent ist, macht man sich natürlich auch angreifbar. Sie machen den Zugang sehr einfach. Ja, ETFs können Sie bei jeder Bank kaufen, die Ihnen Börsenhandel ermöglicht. Das ist bei normalen Fonds eben nicht der Fall. Da müssen wieder im Hintergrund Vertriebsvereinbarungen herrschen zwischen Ihrer Bank und der Fondsgesellschaft. Wenn das nicht ist, können Sie den Fonds nicht kaufen. Das ist bei ETFs nicht der Fall. Den können Sie immer kaufen, wenn Sie einen Börsenhandel möglich haben. Und es gibt eine Art Fairness- oder Gleichheitsprinzip, sage ich immer. Derjenige, der rein will in den Fonds, der zahlt auch die Kosten, die gebraucht werden, um innerhalb des Fonds dann die Wertpapiere zu kaufen. Das ist bei aktiven Fonds nicht so. Dort tragen alle Anleger im Fonds die Kosten für Zuflüsse und Abflüsse, für die Aufstockung und Abstockung der Aktien innerhalb eines Fonds. Nun, wann haben Sie zuletzt ein Produkt gekauft, das von Jahr zu Jahr besser wurde? Also das war dann wahrscheinlich ein ETF, den Sie gekauft haben. Ich habe auch nochmal überlegt, PC ist vielleicht vergleichbar, aber auch nicht wirklich ganz. ETFs sind über die Jahre besser geworden. Das finde ich so klasse an den Produkten. Die bleiben nicht stehen, sondern die erarbeiten sich das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Kosten zum Beispiel von ETFs. Als wir angefangen haben mit unserem Portal, hat ein MSCI World ETF 50 Basispunkte, also 0,5% gekostet. Ja? Heute, Sie sehen es hier, sind wir bei 0,12, also 12 Basispunkte an Kosten angelangt. Ein MSCI Emerging Market Produkt, also ein Fonds, der in Schwellenländer investiert, hat vor wenigen Jahren noch 75 Basispunkte gekostet. Können Sie heute für 20 bekommen. DAX ETF für 8 Basispunkte oder ein S&P 500 für 5. Also hier geht ganz klar der Trend Richtung Nulllinie und die Nulllinie sehen wir auch mittlerweile in Amerika. Und das ist auch was, wo wir dran glauben, dass das weiter voranschreitet. Anzahl der ETFs. Sie finden heute über 1.300 Produkte auf Xetra, die Sie also im Börsenhandel an der deutschen Börse kaufen können. Aber Sie finden auch mittlerweile 1.000 von diesen 1.300 in Sparplan angeboten bei Ihren Banken, wo Sie ab 25 Euro in so einen ETF, ohne über die Börse gehen zu müssen, monatlich Geld investieren können. Und davon sind 650 sogar kostenfrei besparbar. Also ohne Transaktionsgebühr, ohne eine Depotgebühr, die in der Regel nicht erhoben wird bei Online-Brokern. wenn Sie regelmäßig sparen. Warum ist das so? Weil der Wettbewerb so groß ist unter den ETF-Anbietern, dass sie Sie einladen, Ihnen die Ordergebühr erstatten, damit Sie in Ihren Fonds investieren. Und Handelskosten, ein weiterer Punkt, wo wir eine deutliche Veränderung gesehen haben in den letzten Jahren. Da kommen wir von 2003, lagen die durchschnittlichen Spreads bei 40 Basispunkten. Heute sind wir bei 4. Ja? Also auch der Handel wird immer liquider. Das kommt auch dadurch, dass natürlich immer mehr gehandelt wird in den Produkten. Das sehen Sie hier, 100 Milliarden Euro pro Monat in ganz Europa, davon nur 14 an Xetra. Warum ist das so? Weil es doch noch Produkte für Profis sind und diese Produkte auch sehr viel außerbörslich, sogenannt over-the-counter, OTC, gehandelt werden und gar nicht über die Börse gehen. Das können Profis, das können sie auch im Direkthandel bei ihrem Online-Broker, aber das ist wirklich eher das, was Profis machen. Wir haben es vorhin schon gehört, mit ETFs kann man ganz, ganz viel machen. Ich wollte Ihnen das einfach nur noch mal kurz darstellen. Man kann nicht nur in Aktien investieren, sondern auch in Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, Edelmetalle, Geldmarkt. Das haben wir gerade schon gehört. Was haben ETFs gemacht? ETFs sind eigentlich das, was der Containerhandel für den Welthandel ist. Mit ETFs wurden Strategien in Produkte gepackt und Sie können jetzt aus diesem Strategiebaukasten sich Ihre persönliche Strategie zusammenstellen. So können Sie in einzelne Branchen sehr einfach investieren. Sie können in einzelne Faktoren, Aktienfaktoren investieren. Sie können aber auch auf Anleiheseite in eine bestimmte Bonität investieren oder in eine bestimmte Währung, in eine bestimmte Laufzeit. Diese Produkte sind so intelligent gestaltet für auch aktive Investoren oder Vermögensverwalter, um hier wirklich auf einer strategischen Ebene zu agieren und nicht auf Einzelaktienebene. Was hat sich getan? Das zeigt Ihnen hier das Bild. Aktuell sind über 20 Anbieter in Deutschland vertreten. Europaweit sind es gut 30. Dieser Wettbewerb, wir hatten gedacht vor Jahren, der nimmt ab. Nein, der nimmt zu. Es gibt noch mehr Anbieter. Wir sehen natürlich Konsolidierungen. Comstage zum Beispiel ist die Tochter der Commerzbank. Comstage ETFs, eine Marke der Commerzbank, wurde vor kurzem aufgekauft von Luxor, also wird es zukünftig nicht mehr geben. Also da gibt es schon Konsolidierungen. WisdomTree hat ETF Securities gekauft. Aber nichtsdestotrotz finden Sie immer noch einen ganz, ganz großen Block, und das sehen Sie auf der linken Seite, an Anbietern, die ein volles Spektrum Ihnen bieten, mit Plain Vanilla ETFs bis hin zu Spezialitäten. Mit Abstand da die zwei größten weltweit sind iShares und Vanguard, aber Sie sehen auch die anderen, da stehen meistens große internationale Banken dahinter, die diese Marken hochhalten, und die versuchen, ein Stück von diesem Kuchen abzubekommen. Und deswegen ist der Wettbewerb so stark. Wir sehen aber auch Challenger, die sich auf spezielle Themen fokussieren, die smarte Strategien machen, also nicht plain vanilla ETF-Anlagestrategien, sondern versuchen, über intelligentere Konzepte, über Faktorenkonzepte Mehrwerte ihnen zu generieren. Die gibt es auch immer mehr, und wir sehen auch, dass Vermögensverwalter, die Sie von der aktiven Seite her kennen, Fidelity, Franklin Templeton, sehr, sehr große aktive Vermögensverwalter, merken, aha, Moment, da schwimmen uns die Fälle weg, wir müssen hier aktiv werden, wir müssen da auch was machen. Und es ist nicht so, dass Sie dann kommen und aktive ETFs anbieten, das sind diese 5%, die Professor Walz gemeint hat, sondern dass die ganz klar auch mit Plain Vanilla Strategien kommen, die extrem günstig sind, um einfach den Etablierten zu versuchen, da ein bisschen den Markt abzugraben. Und das, denken wir, wird weitergehen. Auch PIMCO und Legal General sind auch noch zwei weitere. Legal General, sehr großes Versicherungsunternehmen aus UK, hat auch vor kurzem eine Palette an Core-ETFs, so nennt man das, also einfachen Regionen-ETFs gebracht, für 5 Basispunkte. Sie können sich also ein ganzes globales Portfolio aus Produkten zusammenstellen, die nur 5 Basispunkte kosten. Das heißt auch, noch mal ganz kurz, ETFs heißt nicht gleich passiv, sondern ETFs ist das, was Sie daraus machen. Sie können damit spekulieren, Sie können damit strategisch investieren. Große Anleger nutzen ETFs zum Beispiel auch, um sich abzusichern gegen Kursverluste. Wo Sie früher Futures genutzt haben, Termingeschäfte, nutzen Sie heute ETFs. Warum? Weil ETFs mittlerweile günstiger sind. Und das, diese weiteren Nutzungsfälle, die es gibt für ETFs, sorgen dafür, dass noch mehr Volumen in diese Produkte kommt, sie noch mehr gehandelt werden und sie dadurch immer besser werden. Und für den normalen Privatanleger, den man auch bei uns auf der Webseite findet, empfehlen wir ETF-Weltportfolios in Eigenregie sich zu bauen. Und die funktionieren ganz einfach. Ich habe Ihnen das hier mal mitgebracht. Eine einfache Schablone, wie Sie für sich ETFs in einem Portfolio gestalten können. Im Endeffekt besteht so ein Portfolio immer aus einem risikoreichen Anteil, einem risikoarm. Der Risiko, wie Sie die beiden gewichten, das hängt von Ihrer Risikopräferenz ab. Sagen wir mal 50-50 für ein ausgewogenes Portfolio. Der risikoreiche Anteil ist ein weltweit gestreuter Aktienanteil. Den können Sie heute mit ETFs mit einem Produkt umsetzen. Sie können aber auch weiter in die Tiefe gehen und sagen, okay, mein Vermögen ist etwas größer. Ich teile das auf in Industrieländer und Schwellenländer, haben dann die Möglichkeit, das auch nach dem Bruttoinlandsprodukt Anteil zu gewichten und nicht nur nach Marktkapitalisierung. Oder Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und verteilen das auf Regionen. Wie Sie das machen, das ist völlig Ihnen überlassen. Und die Diversifikation am Schluss, am Ende haben Sie in allen Kombinationen rund 2700 Aktien weltweit in Ihrem Portfolio. Nur wie Sie sie gewichten, wie viel dann davon in Amerika investiert ist oder im Rest von der Welt, das bestimmen Sie durch die Gestaltung. Sie können hier auch Rohstoffe oder eine Goldkomponente beimischen. Das ist aber privates Gusto. Ich bin ein Goldfan. Ich finde Gold-ETCs ein wunderbares Produkt, weil sie sehr nah an der ETF-Idee sind und wirklich Gold liquide handelbar macht. Und auf der risikoarmen Seite, da wollen wir wirklich das Geld möglichst nominal erhalten. Das heißt, Risiken ausschließen, wo es auch nur geht. Das heißt, auch keine Fremdwährungen zulassen. Da bewegen wir uns rein in Euro, wie man so sagt, denominierten Anleihen, also nur Euro-Anleihen. Und dort kann man von ganz sicher mit deutschen Staatsanleihen arbeiten, wo Sie heute Geld für bezahlen. Ja, also da kriegt man keine Zinsen aktuell, sondern da müssen Sie für zahlen. Dafür haben Sie aber die höchste Bonität, die man sich wünschen kann. Oder wenn Sie sagen, ich möchte hier vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen, dann kann man natürlich in europäische Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen gehen. Alles in Euro und hier sein Geld noch ein bisschen weiter streuen. Das Ergebnis davon ist, von diesem Weltportfolio, Sie bekommen ein sehr breit gestreutes Portfolio, mit dem Sie an der globalen Wirtschaftsentwicklung partizipieren, aber gleichzeitig sich auch vor unwägbaren Risiken schützen können. Ohne großen, komplexen Algorithmen, einfach darauf basierend, dass Sie Aktien, Anleihen und Gold oder Rohstoffe miteinander kombinieren. Sie können das Ganze mit 2 bis 7 ETFs umsetzen, also sehr einfach. Die Fondskosten dieser ETFs belaufen sich zwischen 0,1 bis 0,4% pro Jahr, ganz davon abhängig, welche ETFs Sie wählen und von welchem Anbieter. Und Sie können das Ganze kinderleicht mit wenigen Klicks bei Ihrem Online-Broker umsetzen. Wenn Sie keine Einmalanlage tätigen möchten über die Börse, dann können Sie solche Strategien auch über Sparpläne, ETF-Sparpläne darstellen. Wie ich das vorhin auch schon erwähnt habe, viele der ETFs finden Sie sparplanfähig. Und zu guter Letzt, natürlich muss so ein Portfolio auch gepflegt werden, aber wenn Sie es einmal im Jahr anfassen und wieder auf die ursprüngliche Struktur zurücksetzen oder wenn Sie in einer Crashphase diese nutzen, um aus der Sicherheitsstock wieder in den Aktienanteil Gelder umzuschichten, um davon zu profitieren langfristig, dann ist so ein Portfolio extrem pflegeleicht. Und von daher ist das auch meine persönliche Empfehlung oder wie Sie persönlich für sich ETFs nutzen können, um langfristig sinnvoll anzulegen. Und jetzt hoffe ich, dass ich in den 10 Minuten geblieben bin. Nein. Danke.
So, ich habe mir jetzt extra die Stoppuhr hingelegt. Nein, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte die kurze Redezeit für 2 Dinge verwenden. Zum einen möchte ich Ihnen in aller Kürze die wirklich beeindruckende Pionierleistung vorstellen, die unser Unternehmensgründer Jack Bogle erbracht hat. Und zweitens dann im Anschluss ein klein wenig ausführlicher über die Grundprinzipien der erfolgreichen Geldanlage sprechen. Jack Bogle, unser Unternehmensgründer, ist in der Asset-Management-Industrie ein absoluter Pionier gewesen, ein Disruptor. Was er geschafft hat, das ist jetzt genau 43 Jahre her, das waren 2 Dinge. Das eine ist bekannt und das haben wir heute auch schon gehört, das ist, dass er den ersten Indexfonds aufgelegt hat. Er hat also damals, 1976, wirklich Anlegern erstmalig die Möglichkeit gegeben, einfach nur die Marktrendite zu erwerben, indem er gesagt hat, warum die Nadel im Heuhaufen suchen, wenn ich den ganzen Heuhaufen kaufen kann. Und diese Idee, in Index einfach den gesamten Aktienmarkt zu kaufen, somit einfach nur die Marktrendite, die alle Aktien im Durchschnitt erwirtschaften, wirklich als Anleger zu erwirtschaften, da wurde er vor 43 Jahren sogar noch belächelt. Heute ist das eine Riesenindustrie geworden und diese Philosophie hat sich durchgesetzt und wir sehen gerade in den USA sogar noch viel stärker als in Europa, wie viele Anleger heute tatsächlich in indexorientierte Produkte investieren. Wir haben, nachdem wir, wie gesagt, vor über 43 Jahren den ersten Indexfonds aufgelegt haben, auch vor gut 10 Jahren natürlich ETFs hinzugenommen. Diese beiden Produkte, Indexfonds oder ETF, sind für uns, für Vanguard, absolut identisch. Bedeutet, da ist das Gleiche drin, der gleiche Index, den wir replizieren, mit der gleichen Qualität. Das Einzige ist wirklich der Börsenhandel, der ETF, der ist an der Börse zu erwerben. Der Indexfonds, den kann ich nur über eine Bank erwerben, die den Zugang auch letzten Endes zu uns hat. Und wenn Sie sich das bei Direktbanken beispielsweise anschauen, da finden Sie unsere Indexfonds heute nicht. Der Zugang ist einfach bei vielen noch nicht da, aber die ETFs sind börsengehandelt, sind überall verfügbar und sind ein hervorragendes Instrument, um langfristig anzulegen. Die zweite Pionierleistung, die Jack Bogle erbracht hat, die ist etwas unbekannter, aber genauso beeindruckend. Und zwar hat er bei der Gründung von Vanguard ein Unternehmen aufgesetzt, welches nicht gewinnorientiert ist. Vanguard Asset Management ist kein klassisches Unternehmen, welches einen Gewinn erzielt, sondern er hat eine Art genossenschaftliche Struktur für Vanguard entwickelt, in der die Vanguard Group, Vanguard Asset Management, zu 100% den US-amerikanischen Fondsanlegern in Vanguard Fonds gehört. Und unsere Idee von Vanguard ist nicht, Gewinne zu erwirtschaften, sondern tatsächlich unsere Gewinne immer wieder zurückzugeben an unsere Fondsanleger, indem wir die Kosten und Gebühren senken. Und das hat Vanguard einfach in den letzten Jahrzehnten unglaublich erfolgreich gemacht. Und dadurch, dass wir heute so groß sind und so viel Wachstum haben, konnten wir immer weiter die Kosten in unseren Fonds und ETFs senken. Und das ist spannend für Anleger, weil jeder, der in unseren Fonds investiert, hilft wiederum allen, ne, größer zu werden und diese Skaleneffekte zu nutzen, um weiter die Kosten in unseren Fonds und ETFs zu senken. Das mal als kurzen Hintergrund über Vanguard Asset Management. Jetzt möchte ich ganz gerne wirklich die 4 Grundprinzipien, die Jack Bogle genannt hat für erfolgreiche Geldanlage, einmal etwas näher beleuchten. Und ich möchte gleich einsteigen in das erste, nämlich klare und realistische Ziele zu setzen. Wir als Anleger neigen dazu, durchaus manchmal etwas hektisch und unüberlegt zu handeln. Und es ist wichtig, wenn wir an den Kapitalmärkten anlegen, dass wir uns als erstes einmal Gedanken machen, wirklich, was haben wir eigentlich für ein Anlageziel? Was verfolgen wir mit unserer Anlage? Will ich einfach nur Vermögen aufbauen? Möchte ich wirklich für mein Alter vorsorgen, vielleicht für meine Kinder sparen? Das ist essentiell und wichtig, weil das gibt mir eine Indikation über die Anlagedauer, den Anlagehorizont. Und den wiederum, die Laufzeit dieser Anlage, den brauche ich, um am Ende auch festzulegen, welche Struktur macht denn für mich Sinn. Denn wenn ich 100% in Aktien investiere, habe ich natürlich auch die vollen Schwankungen der Aktienmärkte. Das kann ich, wenn ich 10 Jahre oder länger anlege. Wenn ich aber nur für 5 bis 10 Jahre anlege, dann brauche ich ein gemischtes Portfolio. Und dann brauche ich auch das Thema Anleihen mit in diesem Portfolio. Und deswegen ist es wichtig, wirklich sich Gedanken zu machen. Und Anleihen werden viele sagen, ja, aber die liefern doch heute überhaupt keine Rendite mehr. Das ist richtig. Trotzdem sind sie im Portfolio-Kontext einfach wichtig, weil sie sind dieser, ich sag mal, ausbalancierende Faktor im Portfolio-Kontext. Denn die Aktienmärkte, die können sehr stark schwanken. Und gerade in den Phasen, wo die Aktienmärkte stark einbrechen, dann habe ich mit den Anleihen diesen Effekt, dass sie positive Erträge erwirtschaften. Und das sehen wir in der nächsten Grafik sehr schön. An das Jahr 2008 kann sich vielleicht der ein oder andere noch erinnern. Es ist ein schönes, buntes Bild mit vielen Farben. Was es zeigt, sind die unterschiedlichen Kalenderjahre, unterschiedliche Anlageklassen. Und wir sehen jeweils ganz oben die Anlageklasse mit der höchsten Rendite und ganz unten die mit der niedrigsten. Und 2008 sehen Sie relativ weit oben das Thema Anleihen, einmal europäische, einmal globale Anleihen. Und wir sehen auf der anderen Seite, wenn man sich mal, und das ist unser Favorit, wenn wir über die richtige Balance sprechen, immer möglichst global, möglichst breit diversifiziert anzulegen. Wenn wir uns mal einfach in hellblau die globalen Anleihen anschauen, dann sind die fast immer ganz unten. Über die 10 Jahre im Durchschnitt finden wir die immer ganz unten. Wenn man sich aber die Zahlen genau anschaut in den hellblauen Kästchen, dann sehen Sie, das ist mal 7%, mal 5, mal 3. Da gibt es eigentlich nur ein Jahr, da steht 0,3 mit einem Minus davor. Also eine sehr, sehr stabile Anlageklasse Anleihen. Und deswegen gehören sie auch in ein diversifiziertes Portfolio. Und die Stärken spielen sie aus in den Jahren, wo die Aktien eine sehr negative Entwicklung vollzogen haben. Schönes Beispiel für negative Entwicklung sind die roten Kästchen, EM-Aktien, also Emerging Market Schwellenländer-Aktien. Die haben wir im Jahr 2008 oder auch 2011 mit einem sehr, sehr starken Minus. Das sind die Jahre, wo wir einfach mit Anleihen dann einen deutlich positiven Beitrag im Portfolio-Kontext liefern konnten. Was heißt das? Das heißt, diese richtige Balance heißt zum einen den richtigen Mix aus Aktien und Renten. Das ist wichtig. Und das heißt auch, möglichst breit, diversifiziert, global zu investieren. Nicht nur in deutsche Aktien, nicht nur den DAX zu kaufen. Ja, deutsche Unternehmen sind toll und beeindruckend, was sie erwirtschaften. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, mich an allen Unternehmen weltweit zu beteiligen, dann habe ich einfach eine viel höhere Risikostreuung. Das bedeutet, die Schwankungsbreite, die wird einfach wesentlich geringer. Und deswegen ist diese Thematik möglichst diversifiziert einfach ganz, ganz wichtig im Portfolio- und Anlagekontext. Und wir haben beispielsweise einen global anlegenden ETF, der wirklich weltweit alle Unternehmen beinhaltet, die börsennotiert sind. Über 90% der Unternehmen weltweit. Das sind über 3.100, die wir in einem ETF haben. Und das ist ein tolles Instrument. Das heißt, wir, wenn wir ein neues Produkt auflegen, überlegen auch immer, ja, wie schaffen wir es, möglichst einen breiten Index zu replizieren und möglichst ein wirklich großes und diversifiziertes Portfolio am Ende zu managen. Wengerts Lieblingsthema ist natürlich Kosten. Wir haben hier ein schönes Beispiel. Das Beispiel zeigt über eine sehr lange Laufzeit den Unterschied zwischen, ich sag mal, einer durchschnittlichen Kostenstruktur von vielleicht klassischen oder aktiven Fonds mit einer sehr kosteneffizienten Kostenstruktur für einen Indexfonds oder ETF. Ich möchte ganz gerne noch ein etwas markanteres Beispiel geben. Die letzten 10 Jahre, seit 2008, seit der Finanzkrise, die waren toll für Aktien. Die waren auch toll für Renten. Wir haben alle über die letzten 10 Jahre wunderbare Renditen erzielt. Die nächsten 10 Jahre werden nicht so toll für Aktien. Unsere Erwartung für die Aktienmärkte weltweit, die liegt eher bei 5% im Durchschnitt. Auf der Rentenseite sieht es noch viel dramatischer aus. Wir haben bei Bundesanleihen aktuell 10 Jahre einen negativen Zins. Das bedeutet, Anleihen liefern kaum noch eine Rendite. Sie sind dennoch wichtig und essentiell im Portfolio-Kontext, weil sie liefern diesen ausbalancierenden Effekt und ich brauche sie einfach, um gut diversifiziertes Portfolio zu haben. Und gerade wenn die Aktien einbrechen, liefern sie einen positiven Beitrag. Aber wir gehen von der Rendite bei Anleihen, globale Anleihen aus, die liegt bei 0,5 bis 1%. Und jetzt denken Sie mal an einen mittelfristig orientierten Anlagehorizont, dann brauchen wir ein 50-50-Portfolio, 50% Aktien, 50% Renten, dann sind wir bei 5% auf der einen Seite, das sind die Aktien, und 1% Rentenseite. Wenn wir das kombinieren, kommt ganz einfach 3% Bruttorendite raus. In diesem gemischten Portfolio, 50% Aktien, 50% Renten, werden wir voraussichtlich, wir wissen es nicht, wir haben, ne, wir sind keine Hellseher, aber wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Renditen die nächsten 10 Jahre nicht mehr so hoch sein werden wie die vergangenen 10 Jahre. Das bedeutet, in diesem 50-50-Portfolio haben wir vielleicht 3% Bruttorendite. Und deswegen ist es verdammt wichtig, jetzt auf die Kosten zu achten. Vielleicht die letzten 10 Jahre konnte man mit 1,5% Kostenquote immer noch ein gutes Ergebnis erzielen. Die nächsten 10 Jahre, wenn Sie sowieso nur 3% Bruttorendite haben und jetzt nochmal 1,5% Kosten abziehen, da bleibt nicht mehr viel übrig. Und deswegen ist es wichtig und essentiell, auf Kosten zu achten. Und Vanguard macht das für die Anleger, indem wir einfach unsere Skaleneffekte und Größenvorteile immer wieder weitergeben. Und wir haben ein, zwei Zahlen gehört, nämlich die Anzahl der ETFs, 1.000, 1.700, die wir ungefähr verfügbar haben. Vanguard hat 25. Für die Größe, die wir haben, ist das verdammt wenig. Warum machen wir das? Weil die 25 ausreichen. Mit diesen 25 ETFs können Sie wirklich, ne, ein sehr, sehr sauberes, gut strukturiertes Portfolio für sich etablieren. Und wir wollen in diesen wenigen ETFs möglichst viele Anleger vereinen, um dann wiederum die Kosten zu reduzieren. Das ist unsere DNA. Kosten sind essentiell und wir liefern dafür wirklich gute Bausteine. Und als letztes noch ganz kurz das Thema Disziplin. Bleiben Sie Ihrer Anlagephilosophie, dem Ziel und dem gesteckten Zeitrahmen auch treu. Das Market Timing, das sozusagen zum richtigen Zeitpunkt. Du darfst dein Gerät, iPhone, leider nicht beantworten, aber du findest diese. Das ist ja lustig. Das ist das Schöne an den neuen Geräten. Die hören einfach immer heimlich mit. Und irgendwann erkennen sie was und sagen, sehr spannend. Also, Disziplin ist essentiell für den langfristigen Anlageerfolg. Und wir machen immer wieder den Fehler, und ich nehme jetzt nicht das Beispiel, sondern einfach nur mal die letzten 6 Monate. Wer sich ein bisschen mit den Kapitalmärkten beschäftigt, vor 6 Monaten hatten wir einen DAX bei über 12.000. Was ist dann von Oktober bis Dezember passiert? Bam! Minus 10%, minus 11%, minus 12%. Der Aktienmarkt ist eingebrochen. Da könnte man jetzt kalte Füße kriegen. Vielleicht ist der ein oder andere auch rausgegangen. Wäre aber dumm gewesen. Ja? DAX ist heute wieder bei 12.000. Ja? Also hat alles komplett wieder aufgeholt. Von daher, das funktioniert einfach nicht, diesen richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg und wieder zum Einstieg zu finden. Das hat noch keiner geschafft in der Vergangenheit und deswegen einfach wichtig, langfristig wissen wir, haben Aktien eine tolle Rendite und dementsprechend langfristig investieren und diese Anlagephilosophie dann auch treu bleiben. Das ist der 4. Punkt für den erfolgreichen Anleger. Damit möchte ich schließen, freue mich auf die Fragen im Anschluss und gebe ab an den Christoph Kanzler.
So, ich mache es mir unten mal bequem. Dann müssen Sie nicht die ganze Zeit hochschauen.
Wer schaut von Ihnen Netflix? Serien kennen Sie. Gibt es ja die Staffel 1, 2 und 3. So, wenn Sie Staffel 1 verpassen, was passiert dann mit 2 und 3? Sie verstehen sie nicht. Was Sie gerade gehört haben, ist Staffel 2 und 3. Ich bin Staffel 1. Wenn Sie mich verpassen, verstehen Sie das andere nicht. Und was auch in diesen Staffeln so wunderbar gemacht wird, ist mit Bildern gearbeitet. Es werden Geschichten erzählt. Und ich möchte Sie einladen zu einer Geschichte. Stellen Sie sich vor, auf diesem wunderbaren blauen Planet entdecken wir ein Land mit 80 Millionen Menschen. Davon haben 15% einen Führerschein. In diesem Land brauchen Sie keinen Führerschein, um Auto zu fahren. Sie sind CEO einer Automobilmanufaktur. Und Sie gehen in das Land hinein und sagen, wow, was für eine riesengroße Opportunität. Bauen Ihre Showcases auf, bauen Ihre Showrooms auf und bewerben die Autos und so weiter und so fort. Was wird passieren? Was glauben Sie? Werden Sie erfolgreich sein? Großer Wahrscheinlichkeit nicht, weil niemand was mit den Dingen, über die Sie reden, anfangen können. Von 15% haben, von 80 Millionen haben 15% einen Führerschein und Sie leben in einem Land, wo Sie ja keinen Führerschein brauchen. Was ist, wenn Sie ein Auto fahren, aber keinen Führerschein haben? Was wird passieren? Es kommt zu Unfällen. Was hat das mit Kapitalmärkten hier in Deutschland zu tun? 80 Millionen Menschen sind wir. Wir haben 15% Aktionäre. Davon, von diesen 15%, haben wir aber ungefähr nur 2% Ahnung, was sie tun. Also bevor ich Ihnen erzähle, was über ETFs und über Portfolios, müssen Sie verstehen, was Kapitalmärkte eigentlich sind. Was Kapitalmärkte für eine Funktion haben. Und jetzt sind wir ja hier in einer Universität. Und die Frage wird auch immer, wie geht Finanzmarktforschung? Ist Finanzmarktforschung eine Wissenschaft? Was meinen Sie? Ist das eine Wissenschaft? Was glauben Sie? Wer ist für Ja? Okay, wer ist für Nein? Und okay, das ist immer dasselbe. Es ist keine ausgewogene Meinung. Es wird in den höchsten akademischen Kreisen diskutiert, ob Finanzmarktforschung eine Wissenschaft ist. Was wir aber zu 100% wissen, ist, es hat nichts mit Geisteswissenschaft zu tun. Nichts mit Glauben zu tun, nichts mit Hoffen. Das wissen wir. Ob es eine Naturwissenschaft ist, das ist diskutabel. Und ich habe Ihnen mal mitgebracht etwas, was ich durch Zufall gestern an der Humboldt-Universität von einem ganz guten Freund, emeritierten Professor, geschenkt bekommen habe. Das ist das The Journal of Business von 1965. Da drin ist ein Artikel, die Basisdokumentation von Gene Farmer. Wer von Ihnen kennt Gene Farmer? 1965. Was meinen Sie, was steht da drin? Farmer hat 1970 Effizienztheorie geschrieben, Markteffizienztheorie bekommen, 2013 dafür den Nobelpreis bekommen. Das ist die Basisdokumentation. Wir wussten bereits 1965, vor 55 Jahren, dass nichts und niemand Märkte prognostizieren kann. Nichts und niemand kann Märkte prognostizieren. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, dass diese 55 Jahre Computer mit sich gebracht haben, Datensätze, können wir heute im Jahre 2019 sehr, sehr genau verstehen, welche Funktion Kapitalmärkte erfüllen und wie sie davon als Investoren profitieren können. Wir wissen sehr genau auch, was sie nicht tun dürfen, um nicht gegen das Spiel zu arbeiten. Und vielleicht kennen Sie auch die Diskussion, die im 16. Jahrhundert geführt worden ist. Das geozentrische versus das heliozentrische Weltmodell. Das geozentrische Modell besagte was? Dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Wer hat dieses Modell unglaublich lange, bis 1992, nach oben gehalten? Welche Institution? Die Kirche. Kopernikus, Kepler haben bereits 16, 17. Jahrhundert auf Basis von Fakten, Evidenz, von Forschung gezeigt, dass das nicht wahr ist, sondern dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht andersrum. So, und das können Sie sehr, sehr genau erkennen. Was hier passiert gerade, ist, dass alles, was Sie da draußen angeboten bekommen, und ich bin ein großer Fan von Herrn Wald, von seinem Blog, und ich, wer mich kennt, sind ein paar Kunden auch von uns hier, ich nehme da auch kein Blatt vor den Mund. 99%, was Ihnen die Banken da draußen anbieten, ist dysfunktional. Basiert auf einem geozentrischen Modell, was nur zum Vorteil des Anbieters reicht. Sie lassen sich massiv die Butter vom Brot nehmen, weil sie de facto keine Ahnung haben. Ich bin jetzt mal so ganz bewusst da. Und sie lassen sich Dinge andrehen, Diskussionen aktiv und passiv und Kosten, die sie unglaublich spannend finden, aber sie haben faktisch keine Ahnung. Weil wenn sie Ahnung hätten, würden wir nicht 1,5 Millionen Zertifikate haben. Wir Deutsche, Sie, sind nicht risikoavers. Ganz im Gegenteil. Sie sind höchst risikoorientiert, nur haben Sie ein komplett falsches Verständnis von Risiko. Und das ist das, was mich treibt, das ist das, was der Menschen treibt, dass wir Forschung umsetzen, seit 1965. Gene Pham ist ein Mitbegründer von der Menschen. Und diese Forschung so in eine Sprache umsetzen, dass Sie sie verstehen. Die Industrie hat eine ignorante, selbstreferenzierte Logik. Weil wir alle glauben, ich war ja auch mal selbst Banker, je komplizierter und je diffuser wir von Dingen reden, die Sie nicht verstehen, desto mehr Geld sind Sie dafür zu bezahlen. Und leider Gottes ist es so, Sie lassen sich von dieser künstlichen Komplexität anlocken, wie die großen Waschbären von einem Honigtopf. Und finden es, wenn Sie es nicht kapieren, muss das ja funktionabel sein. Das, was Sie an Renditen in Ihrem Portfolio haben, ist ein Verbrechen. Aber jetzt nicht an der Industrie, sondern Sie selbst lassen sich die Butter vom Brot nehmen, weil Sie keine Ahnung haben. Und bevor Sie über ETFs und aktiv-passiv und sonst was diskutieren, müssen Sie verstehen, wo Renditen herkommen. Und Renditen kommen woher? Was ist die Quelle von Renditen? Von freien Märkten. Und was sind freie Märkte zusammengefasst? Konsumenten und Produzenten. Sie haben alle einen Job. Sie arbeiten für Unternehmen. Sie produzieren Dinge. Da wird was gemacht, da investieren wir Kapital. Und Sie sind Produzenten und kaufen diese Dinge. Und wenn Sie das beides zusammenbringen, Kapital, Arbeit, Rohstoffe und Wissen, was passiert dann? Adam Smith 1776, der Reichtum der Nation, was entsteht dann? Wohlstand und Fortschritt. Und Sie haben ein Anrecht, an diesem Wohlstand und Fortschritt zu partizipieren. Aber Sie glauben, dass Kapitalmärkte Teufelszeug sind und dass Kapitalmärkte sich nur darum handeln, dass sie zukünftig Crash und Abschwünge prognostizieren müssen. Das finden sie total cool. Deswegen werden da Millionen an Büchern verkauft, die mittelalterliches Niveau haben. Crash-Propheten nennt man das heute. Früher Marktschreier. Und was mich treibt, ist, ich will Deutschland zu besserem Platz für Anleger machen, für Sie. Weil das Geheimnis ist, dass es kein Geheimnis gibt. Sie sind Teil des Systems, seien Sie nur Konsument und Produzent. Sie geben Ihr eigenes Geld rein und haben ein Anrecht daraus. Die durchschnittlichen Renditen an Kapitalmärkten in den letzten 100 Jahren an globalen Portfolios, was? Wie hoch? 10%. Habe ich mir nicht ausgedacht. Was war die durchschnittliche Rendite 2017 hier in Deutschland? 1,4%. Da sehen Sie, was der Aufgabe ist. Das, was wir jetzt den Menschen machen, ist, wir setzen Lehre in eine Sprache um, die sie verstehen. Wir bilden Berater aus, die sich entschieden haben, das Richtige zu machen. Die entschieden zu haben, dass es einen riesengroßen Bedarf gibt, aber nicht einen großen Bedarf, 1,3 Millionen strukturierte Produkte zu verkaufen, sondern Sie als Kunde ranzuführen an die freiheitliche Kraft von Märkten, an die positive Kraft von Märkten und dass Sie schlicht und dran profitieren können. Und das Coole ist, Sie müssen, wenn Sie es mal begriffen haben, gar nichts mehr dazu für tun, weil die Märkte ihren Job machen. Kapitalmärkte haben mehr Aufschwünge als Abschwünge. Gegen was müssen Sie sich schützen? Investiert zu sein oder nicht investiert zu sein? Nicht investiert zu sein. Und was sind Sie aber? Sie sind nicht investiert, weil man Ihnen Angst macht vor kurzfristigen Schwankungen. Sie können nicht unterscheiden. Ich im Übrigen auch nicht. Ich habe auch einen Berater. Wir haben so einen Defekt in uns. Keine Ahnung, hat der liebe Gott vergessen. Wir können kurzfristige Marktschwankungen von langfristigen Verlusten nicht unterscheiden. Darauf baut eine gesamte Industrie auf. Ist es zu Ihrem Vorteil? Nein. Sie lassen sich massiv die Butter vom Brot nehmen von den Ländern, deren Aktienquoten bei 30-35% liegen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Nachbarn hier in Deutschland investieren? Sehr groß. Die nehmen die Butter, die sie produzieren. Und das ist das, was ich ändern will. Indem ich sie einlade, Fakten zu teilen, die sie aber umsetzen können, sodass sie verstehen und dass sie irgendwann zu dem Punkt kommen, dass der Indexfonds und der ETF das einzige Instrument sind, über das sich lohnt, auch nur nachzudenken. Wir haben 1.800 ETFs. Keine Sau braucht 1.800 ETFs. Die brauchen 4, 5, wenn überhaupt. Und dann müssen sie es einfach laufen lassen. Und sie brauchen einen Berater, weil der Defekt immer wieder hochkommt. Sie brauchen jemanden, der sie führt und daran erinnert, was der Weg ist. Aber das Geheimnis ist, dass es kein Geheimnis gibt. Vielen Dank.
Dies waren die 4 Referate der ETF-Finanzgespräche an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein, den gesamten ETF-Abend in Bild und Ton inklusive der Frage- und Antwortrunde können Sie unter YouTube ansehen. Suchworte: Hartmut Walz, ETF, Finanzgespräche.